Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Mit mir, Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Jo, heute wieder frisch, frei, froh. Ha.
Ja.
Frisch, frei, froh. Hm.
Von der Ostereiersuche sind wir zurück.
Ich hoffe, es wurden alle gefunden. Wobei, das Wetter hat hier sehr schön mitgespielt am Ostern. Also wer bis mittags die Ostereier nicht gefunden hat, der hat sie danach auch nicht mehr gefunden. Danach wurden sie weggespült. Hm. Also dieses Jahr wird das Problem mit stinkenden Eiern wahrscheinlich sehr gering hier werden. Ja. Ja, nee, Ostern vorbei, Woche rum, Zeit für einen neuen Podcast. Zeit für die Chaotentruppe.
Naja, so chaotisch sind wir dann auch wieder nicht.
Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht.
Also Chaos ist ja immer so ein dehnbarer Begriff, ne?
Ja, ja.
Die ultimative Chaos, ne? Ausrede. Es ist ein dehnbarer Begriff.
Das ist das Lustige, gell? Chaos schließt alles mit ein, auch die Ordnung. Deswegen, genau. Passt schon.
Außerdem, man sagt doch, beim Genie herrscht das Chaos.
Ach so, das erklärt gerade, warum es hier aussieht wie bei Hempels und ein Sofa bei mir.
Meine Güte, Eigenlob stinkt. Los,
das war, das war jetzt ein Tatsachenbericht. Ich hatte nämlich die Woche so dermaßen viel zu tun. Ich muss erst einmal im Büro jetzt 7 Tage aufräumen. So, aber egal. Fangen wir mal einfach an und hüpfen wir mal rein. Denn wusstet ihr eigentlich, dass Sato, das Müller, der Nachnamen in Japan ist?
Ich habe das mal gelesen gehabt. Ne?
Ja, tatsächlich ist es so, Sato ist ungefähr genauso weit verbreitet wie Müller-Meyer-Schulze bei uns. Und jetzt hat sich ja Professor hingesetzt und mal geguckt, so, wie ist denn das eigentlich? Weil es gibt ja in Japan das Problem, dass wenn man heiratet, man sich auf einen Nachnamen einigen muss. Und meistens nimmt man den Nachnamen des Mannes, das ist ja so Tradition und so weiter und so fort. Und die Regierung hat ja auch nicht vor, das zu ändern. Und er hat dann einfach mal ein bisschen Statistikrechnung betrieben und so weiter und so fort. Und kam dann zum Schluss, dass nach seinen Rechnungen tatsächlich bis 25.031 alle in Japan den Nachnamen Sato tragen werden. 2531, Entschuldigung.
Ja, okay. Das ist natürlich schön zu wissen, dass es auch eine Art von mathematisches schwarzes Loch ist, ne? Dass alles verschlingen wird, wenn sie nichts ändern daran. Aber ja, es wird auf jeden Fall irgendwann geändert werden. Ich meine, wir haben ja schon gesehen, dass da eine Menge Druck aufgebaut wird, der Hinrichtung. Von allen Seiten. Nicht nur einfach von den Bürgern, sondern auch von Wirtschaftsverbänden und sonstigen Leuten, ne?
Ja, aber wenn man bedenkt, dass 1996 der Legislativrat des japanischen Justizministeriums bereits eine Änderung vorgeschlagen hat, scheiterte halt bisher an den Konservativen, also so schnell wird es nicht gehen. Aber ich finde es halt einfach super lustig, weil, hey, ich bin der Sato und du, ja, Sato. Ach, du auch, ja, ich auch. Also die Verwirrung alleine wird bestimmt sehr lustig werden.
Ja,
gut, man muss sich weniger Namen merken, zugegeben, das könnte es für einige einfacher machen, aber trotzdem.
Das Land des Sato, ja, es wird dann umbenannt, Japan.
Ja.
Aber ja,
Sato-Land.
Wir haben noch Zeit bis Jahr 2400, also bis zur Mitte des 25. Jahrhunderts haben wir Zeit,
bevor es man muss übrigens noch eins dazu sagen, was ich wirklich richtig mies fand. Die Nachricht kam bei uns, ist sie am 1. April eingetrudelt und ich habe echt irrsinnig lange nach dieser blöden Studie gesucht, weil netterweise wurde sie uns nicht mitgeschickt in der Pressemitteilung. Ich dachte echt die ganze Zeit so, ist das ein April-Scherz? Fangen die Japaner jetzt damit auch an oder was?
Es gab genug April-Scherze in Japan, aber die meisten waren dieses Jahr irgendwie so, ja, sehr, sehr verhalten oder lauwarm oder gar nicht lustig.
Ja, das stimmt. Irgendwie so langweilig.
Ja. Na, die Leute sind mit was anderem beschäftigt.
Ja, womit wohl, ne?
Ja. Sorgen, Sorgen, Sorgen.
Ziemlich viele sogar. Denn es ist jetzt eine. Ups. Moment. Das Kabinettsbüro hat eine repräsentative Umfrage veröffentlicht. Man hat 3000 Japaner befragt und 60% haben halt geantwortet. Die Frage war, was ist eigentlich eure größte Sorge? Und wie eigentlich schon im letzten Jahr, sagt die meisten halt die Finanzen, also sprich Geldsorgen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem tatsächlich. Besonders schwierig dabei die Situation für Frauen. Gerade alleinstehend und alleinerziehend, denn in der Regel sind gerade diese Gruppe dann von Armut extrem betroffen in Japan, denn staatliche Hilfe gibt es zwar, aber die ist ein bisschen dezent ausgedrückt unzureichend. Also man könnte auch sagen, Tropfen auf dem heißen Stein. Und dann ist auch ganz, ganz weit verbreitet die Unzufriedenheit mit dem eigenen Job.
Ja.
Oh, das hatten wir ja schon, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche mit das Thema, dass wir, das ja, es ging zwar um das medizinische Personal, aber grundsätzlich haben die meisten eh schon innerlich gekündigt. Egal, welcher Job das ist.
Das war vor allen Dingen, ist das gerade in der Medizinbranche so, also in der Pflegebranche, weil einfach die Bezahlung sehr schlecht ist.
Ja, man muss es auch von der anderen Seite mal aufzäumen, das Pferd. Wir haben ja schon mal öfters erwähnt, dass 70% von der ganzen, ja, der Arbeiter in Japan, der Angestellten, in kleinen und mittelgroßen Unternehmen arbeiten. Ne? Und 30% arbeiten logischerweise dann in größeren Unternehmen. Egal, ob es kleine Nebenjobs sind oder irgendwie in der Chefetage sind, das ist egal. Also 30% von denen arbeiten in den großen Unternehmen. Und wenn jetzt von diesen Befragten so ungefähr ein Viertel sagen, sie sind nicht zufrieden mit ihrem Job, dann ist es jetzt natürlich die nächste Frage, wie verteilt sich's? Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass mehr in den 30% der großen Unternehmen drin stecken, die unzufrieden mit ihrem Job, als mit denen, die in den kleinen und mittelgroßen Unternehmen stehen. Die haben zwar weniger Geld, das ist klar, weil die nicht ihre Löhne anheben können, aber einen zufriedenen Stopp findest du wohl eher bei kleineren Unternehmen, ne?
Ja, wenn man nicht in der Masse arbeitet, wird man schneller zufriedengestellt. Aber also das gibt die Statistik wohlgemerkt nicht her. Da gibt es keine Zahlen zu. Aber gut, dass die Unzufriedenheit allgemein da ist, ist jetzt nicht unbedingt gerade was Neues.
Nee.
Aber immerhin, ne, zumindest sagen die Japaner, dass bei Sicherheit um medizinischer Versorgung es vorangeht.
Okay, ja, also generell sind sie relativ zufrieden mit so allen möglichen Schutzmaßnahmen von wegen Katastrophenschutz und dergleichen. Aber ja, egal wie man es dreht und wendet, Geld ist im Moment das größte Problem, ne?
Ja, Finanzen. Man muss aber noch eine Sache dazu sagen. Die Umfrage wurde im November und Dezember 2023 durchgeführt. Jetzt wurden halt nur die Ergebnisse veröffentlicht. Das heißt, da ist natürlich noch nicht das Noto-Erdbeben mit drin, denn da gab es ja irrsinnig viel Kritik an den Reaktionen der japanischen Regierung. Also sprich, hätte man sie wahrscheinlich jetzt durchgeführt, dann wäre das zumindest bei der Frage der Sicherheit im öffentlichen Raum beziehungsweise im Katastrophenschutz doch wahrscheinlich schlechter ausgefallen.
Ja, ich weiß nicht, ist es fair? Zu Katastrophenschutz gehört ja generell meistens die Vorsorge. Die Nachsorge ist eigentlich Regierungsarbeit und also nicht unbedingt Fall für die Katastrophenschutzbehörden, oder?
Ja gut, es geht ja nicht nur um die Behörden, es geht ja auch darum, was halt allgemein, also wie das allgemeine Gefühl ist. Und es hat sich ja herausgestellt nach dem Erdbeben, dass es gab schon Warnungen vor Jahren, da hat man sich aber irgendwie nicht wirklich drum gekümmert. Und allgemein war die Vorbereitung wohl sehr unzureichend. Merkt man auch momentan noch daran, dass es unglaublich viele Evakuierte gibt, aber Notunterkünfte mangelt es komplett. Also sehr viele sind gerade aktuell wirklich obdachlos.
Das ist immer noch, das ist über 3 Monate her jetzt, ne?
Richtig, und es sind halt über 8000 Leute, die noch obdachlos sind, weil sie einfach keine Notunterkunft kriegen.
Was übrigens besonders bitter ist, es gab ja gerade vor wenigen Tagen das Erdbeben in Taiwan und die Japaner sind verblüfft, wie gut organisiert das Land ist, wie gut die Notunterkünfte organisiert, man hat fließendes Wasser, die Lebensmittelversorgung ist gesichert und jetzt fragt man sich natürlich, warum sind die augenscheinlich besser vorbereitet als wir, ne? Also da kommt gerade eine Menge Unmut hoch bei den Leuten, die halt, tatsächlich noch auf der Straße sitzen, ne?
Kann ich irgendwo nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube,
aber wir müssen mal ehrlich sein, Japan hat da ordentlich Bockmist gebaut.
Ja, schon. Ich glaube aber auch, dass ein Faktor damit reinspielt, dass das Noto-Erdbeben in einem Bereich war, wo halt nicht die große Konzentration von Leuten leben. Ne? Ist nicht
das
jetzt
stimmt
in
natürlich
Tokio
auch,
passiert.
Ja gut, und, aber Japan ist trotzdem nicht gerade ein Land, das ständig von Erdbeben verschont wird. Im Gegenteil.
Ja, nee.
Da sollte man sich schon drauf vorbereiten. Und wenn das halt vernachlässigt wird, dann stellt man sich zurecht die Frage, wo liegt denn bitte in der Politik neuerdings der Fokus?
Ja, es ist eindeutig klar, dass wenn das in einem bevölkerungsdichteren Bereich von Japan passiert wäre, dass da bin ich mir ziemlich sicher, dass es besser ablaufen würde, weil da bessere Vorkehrungen gestellt sind, ne? Da wird es besser gebaut. Ich meine, die Technologie, die bei den Hochhäusern in Japan verwendet wird, ist teilweise sehr verblüffend, wie gut die das machen, dass das Erdbeben sicher ist. Aber da, hier zeigt sich ganz deutlich, dass das Land vernachlässigt wurde bei den, bei den Maßnahmen.
Ja, wie eigentlich immer. Es ist ja nicht nur in dem Bereich, wo das Land vernachlässigt, sondern die ländlichen Regionen werden generell vernachlässigt. Also alleine, wenn man mal überlegt, es gibt immer noch Probleme mit der Wasserversorgung. Das zum Beispiel ist ein Resultat daraus, dass die Wasserrohre zum Beispiel auf dem Land total marode sind und das schon seit Jahren. Hm. Also das ist jetzt kein Problem, dass es brandneu ist oder so, sondern damit kämpft man jetzt schon seit über 60 Jahren.
Es ist eigentlich ein altbekanntes Problem, ja.
Ja.
Und es hat, ich meine, dass sie nicht ganz so darauf vorbereitet waren, okay, kann passieren. Ländliche Gegenden sind sowieso immer schwierig, egal in welchem Land der Katastrophenschutz aktiv ist. Ist auch klar, kann man immer noch mehr oder weniger entschuldigen. Aber dass man sich einfach so überhaupt keine Einsicht gezeigt hat in vielerlei Dingen. Also man hat ja wirklich partout den Daumen drauf gehalten und gesagt, nö, das, was wir jetzt haben, muss reichen. Wir schicken nicht noch mehr Soldaten da jetzt los oder so. Also das, man hat ja partout auch Hilfe abgelehnt. Also es gab Länder, die gesagt haben, ja, wir sind hier in der Nähe praktisch. Wir können gerne, ich glaube, Taiwan hat selbst gesagt, die können irgendwie gerne ein Team losschicken, ne? Und ja. Japan hat gesagt, nö, brauchen wir gar nicht. Was überhaupt nicht gestimmt hat.
Ja, also wirklich, aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtet, sieht das aus wie Mobbing. So im Sinne von wegen, oh, die da im Land, die brauchen keine Hilfe. Und drei Monate später haben sie immer noch keine gescheite Wasserversorgung.
Das ist so dieser typische Starrsinn, also sprich, oder die typische Sturheit, genau genommen. So, man wird das schon alleine handeln. Und das ist einfach ein fataler Fehler, weil man halt eben, dabei die Menschen vergisst. Und das Ergebnis ist jetzt halt einfach, es sind noch über 8000 obdachlos. Und die werden das auch noch eine lange Zeit bleiben, weil weitere Notunterkünfte müssen erstmal gebaut werden. Und das ist verdammt schwierig.
Ja, die kommen nicht hinterher. Gell? Es gibt viel zu viel Bedarf und viel zu wenig Leute, die da was machen könnten. Und
richtig. Ja. Da hilft es dann übrigens auch nicht, dass man die Regeln für, also ab wann man eine Notunterkunft bekommt, gelockert hat. Also sprich, dass jetzt im Prinzip jeder, dessen Haus einen Schaden hat, sich melden kann. Verschlimmert so ein Problem in der Regel dann nur. Mhm. Auch wenn es ein richtiger Schritt ist, aber wenn man trotzdem schon zu wenig Häuser hat, dann hat doof gelaufen.
Also, immer noch Baustelle dort, und zwar ganz böse Baustelle.
Vorsichtig ausgedrückt, ja.
Oh Mann, nee. Ja, ich kann mich erinnern, dass wir schon so oft genau dasselbe gesagt haben, mit Hoffnung einfach, dass sich's in Zukunft ein bisschen bessert, aber dass jetzt immer noch nichts passiert, das ist echt.
Ja, man hat halt mit einer Ding wie den Spendengeldskandal und so weiter gerade mehr zu tun. Dazu kommen wir aber gleich noch. Jetzt kommen wir mal zu was anderem, weil es gibt tatsächlich auch positive Nachrichten. Denn Japan hat seine veralteten Scheidungsregeln abgeschafft.
Tschüss, bye, bye. Die Dinger waren über 100 Jahre alt.
Richtig, genau genommen 126 Jahre. Am 1. April trat in Japan eine Gesetzesänderung in Kraft. Und die hat halt eben mehrere Änderungen angeführt. Zum einen wurde das 100-tägige Wiederheiratsverbot für Frauen aufgehoben. Juhu. Mhm. Und zum anderen gibt es jetzt auch einen neuen Ansatz zur Bestimmung des rechtlichen Vaters eines Kindes, das nach einer Trennung geboren wurde. Es ist nämlich so, dass bisher es immer so war, dass Kinder, die 200 Tage nach einer erneuten Eheschließung der Mutter oder innerhalb von 300 Tagen nach einer Scheidung geboren wurden, automatisch der Ex-Mann der Vater war, also der rechtliche Vater. Das ist ziemlich doof. Jetzt, mir geht es gar nicht um den Vater, sondern es ist folgendes Problem. Immer mehr Frauen in Japan haben sich in den letzten Jahren dazu entschieden, die Geburt eines Kindes, das auch mit einem neuen Partner gezeugt wurde, nicht im Familienregister anzumelden. Damit wollten sie halt verhindern, dass der Ex-Mann der rechtliche Vater wird, insbesondere weil einige davon ziemlich gewalttätig waren. Oder zum Beispiel befand man sich immer noch im Scheidungsverfahren. Ne, man wollte halt, irgendwo verständlich, wenn man sich trennt, und das ist vielleicht keine so saubere Trennung, das sind ja nun mal leider die meisten, da möchte man dann wahrscheinlich nicht ewig in 3 Tage auch noch mit dem Ex-Mann zu tun haben, und dann ist er nachher noch der Papa des Kindes, den man halt mit dem neuen Mann hat. Jedenfalls ist das jetzt halt geändert worden, und zwar besagt jetzt die Änderung, dass nach der Geburt eines Kindes innerhalb von 300 Tagen nach einer rechtlichen Trennung von Vater und Mutter der frühere Ehemann automatisch als rechtlicher Vater gilt. Wenn das Kind jedoch nach einer erneuten Heirat der Mutter geboren wird, wird der neue Ehemann automatisch rechtlich als Vater angesehen. Das ist zwar jetzt auch nur semi-gut, muss man mal ganz ehrlich sagen, weil wenn nämlich der neue Ehemann gar nicht der Papa ist, dann, also der biologische Vater ist er halt zumindest trotzdem automatisch der rechtliche Vater. Man sollte sich das also sehr gut überlegen. Aber zumindest ist das schon mal eine gewisse Erleichterung. So, auf der anderen Seite ist halt eben das 100-tägige Heiratsverbot für Frauen abgeschafft worden. Das wurde eingeführt, um zu verhindern, dass sich Ansprüche des Ex- und des neuen Ehemanns auf eine Vaterschaft überschneiden. Falls eine Frau kurz nach der Scheidung wieder heiratet und zwischen 201 und 300 Tagen ein Kind zur Welt bringt. Aber es betraf halt eben einfach nur Frauen und das ist natürlich logischerweise diskriminierend.
Ja, es ist das Diskriminierende ist das Problem an dem Gesetz, weil eigentlich in Praxis ist es nicht so störend wie das andere Teil des Gesetzes mit den Kindern gehen, weil okay, dann verschiebst du halt die Heirat auf ein paar Monate später, wen juckt's? Ne? Aber ja, Diskriminierung und dieser blöde Unsinn mit den Kindern und dem Vaterrecht, das muss unbedingt weg.
Richtig. Ja. Gibt natürlich auch Kritik, denn für viele geht die Gesetzesänderung einfach nicht weit genug. Denn sie sagen halt vor allen Dingen, dass das Problem mit der Nichteintragung im Familienregister dadurch nicht gelöst wird. Denn zum Beispiel gibt es ja auch Mütter, die sich nicht scheiden lassen können, weil zum Beispiel der Mann absolut blockiert. Und die werden halt überhaupt nicht berücksichtigt. Also sprich, da ist das Problem immer noch da. Und wenn du das dann auch wieder so ein gewalttätiger Vollpfosten ist, Entschuldigung, wenn ich das so sage, dann wäre halt automatisch, egal wer das Kind gezeugt hat, der Ex-Mann oder beziehungsweise der Nochmann, den man eigentlich loswerden will, der Vater.
Ja.
So, und das Problem mit dem Familienregister ist nämlich folgendes. Wenn ein Kind in Japan nicht im Familienregister drinsteht, ist das irrsinnig nachteilig. Und zwar wirklich in allen. Denn man kann zum Beispiel dann keine Heirat anmelden. Man hat Probleme bei der medizinischen Versorgung, aber auch im Beruf. Weil genau genommen gelten diese Kinder als staatenlos.
Ein blöder Unsinn. Dass das so lange überlebt hat, zeigt einfach, dass das null Priorität hatte.
Richtig.
Bei der japanischen Regierung. Aber absolut null. Das hat die einen feuchten Kehricht interessiert. Dabei ist das nicht unbedingt schwer zu ändern. Ich meine, andere Sachen, die damit zusammenhängen, wie so die Einführung des gemeinsamen Sorgerechts, das sind größere politische und gesellschaftliche Veränderungen, egal wie notwendig sie sind. Man kann nicht einfach so von heute auf nachher über einen Stein springen, über den Fluss. Aber ich bin froh, dass wenigstens hier auch Bewegung reinkommt, weil das ist nur ein kleiner Schritt.
Da ja, Gott sei Dank. Also Gott sei Dank wird ja gerade darüber diskutiert, dass das gemeinsame Sorgerecht eingeführt wird. Es wird auch kommen, da bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn Konservative wieder dagegen sind, kennt man ja.
Ja, ja.
Genauso wird aber auch gerade darüber diskutiert, die Sache mit dem Unterhalt anders zu regeln, weil viele Männer drücken sich halt von dem Unterhalt. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, gerade auch was das Thema Armut bei Alleinerziehenden zum Beispiel angeht. Auch da sollen Männer halt mehr in die Pflicht genommen werden. Man muss auch dazu sagen, 2022 wurde schon eine Änderung eingeführt und es wurde das Recht der Anfechtung der Vaterschaft für die Kinder im Prinzip ins Gesetz aufgenommen. Also für Kinder, die innerhalb von 300 Tagen nach einer Scheidung geboren wurden. Und das ist auch schon ziemlich gut, denn zuvor konnten tatsächlich nur Väter die Vaterschaft anfechten. Außerdem wurde auch die Frist für diese Anfechtung verlängert. Das ist halt auch schon sehr, sehr gut.
Ich meine, wäre noch besser gewesen, wenn es so weit ausgeweitet hätte, dass die Mutter die Vaterschaft anfechten kann.
Die Mutter kann die Vaterschaft auch anfechten.
Ah, okay. Weil waren hier nicht hier erwähnt. Okay, alles klar. Nee, das ist gut, weil wenn es nur auf das Kind gelten würde, dann müsste man halt 18 Jahre warten oder so irgendwas, bevor er es anfechten kann, oder? Das wäre auch dämlich.
Ja, das ist sogar ziemlich dämlich.
Ja.
Na, also es tut sich in dem Bereich Gott sei Dank endlich etwas, weil die alten Regeln waren einfach komplett starr.
Ja.
Und nicht zu gebrauchen, wenn man ehrlich ist. Ich meine, nach 126 Jahren kann man solche Regeln auch wirklich mal ändern.
Ach Gott, man muss vorsichtig sein. Nicht immer alles, was in den alten Zeiten passiert ist, war rückständig.
Aber
immer öfters.
Die Gesellschaft ändert sich halt. Gesetze haben so den Hang dazu, ein bisschen zu starr zu sein. Und irgendwann sollte man sie mal überarbeiten.
Ja.
Das ist halt einfach so. Das ist der Lauf der Dinge. Und nur daran festzuhalten, weil alte Tradition, ja, dann tut es mir leid, aber alte Tradition kann man gerne bei sich privat ausleben. Die muss man nicht in der Gesellschaft ausleben. Oder beziehungsweise muss man nicht der Gesellschaft aufdrücken, wenn die sich gerade im Wandel befindet. Und sie haben ja nun mal wirklich Nachteile auch. Also sprich, Ich meine, wie gesagt, wenn der Ex-Mann Schläger war, dann muss man ganz ehrlich sagen, sollte der nach Möglichkeit lieber nicht Vater eines Kindes sein. Und das, glaube ich, kann eigentlich jeder verstehen. Selbst der dümmste Konservative sollte eigentlich kapieren, dass das fürs Kind definitiv nicht gut ist. Abschließende Worte. Okay, machen wir weiter. Es gibt noch ein paar Änderungen. Und zwar trat auch am 1. April ein Gesetz in Kraft, mit dem die japanische Regierung das weit verbreitete Problem der Einsamkeit und Isolation in der Bevölkerung bekämpfen möchte. Denn tatsächlich ist es so, nach offiziellen Schätzungen sind rund 39% der Menschen in Japan genau davon betroffen. Wir reden jetzt nicht nur von Hikikomori, sondern allgemein Einsamkeit. Also sprich, wirklich auch, ja, man hat einfach keine sozialen Kontakte und so weiter. Und obwohl man sich eigentlich gar nicht verbarrikadiert in den eigenen vier Wänden, so wie das halt Hikikomori tun. Und das ist ein Riesenproblem, gerade übrigens auch bei älteren Leuten und vor allen Dingen tatsächlich auch ein ganz großes Problem der arbeitenden Bevölkerung, also sprich von 18 bis, was war das, 39 Jahren. Und jetzt sagt man halt, okay, wir müssen hier was tun, also haben wir jetzt hier ein Gesetz und das verpflichtet die Gemeinden dazu, Programme einzurichten, die halt unterstützende Maßnahmen bieten. Natürlich kann man die Leute nicht zwingen, dass sie die wahrnehmen, aber zumindest ist das schon mal ein guter Anfang, wie ich finde. Und hinzu kommt, sollten solche Maßnahmen erfolgreich sein, werden ganz gezielt diese erfolgreichen Maßnahmen gefördert und sollen dann auch landesweit eben übernommen werden.
Oh, wie viel Chancen hat das? Ich meine, es war eigentlich schon klar, dass es ein kleines bisschen wischiwaschi daherkommt. Ich hätte jetzt gern so eine richtige Bild-Zeitungsüberschrift geschrieben, weißt du? Japan hat Einsamkeit per Gesetz abgeschafft. Aber es geht halt nicht.
Ne? Nicht mehr einsam, ne? Hast du Freunde? Nein, gleich in den Knast.
Hier, da, das ist Otto, dein neuer Freund.
Zugewiesen.
Aber, nein, das ist, sag ruhig. Aber,
ich wollte gerade sagen, es gibt so viele Anime und Manga, die davon handeln, dass irgendwie in der Zukunft alle verkuppelt werden. Dabei haben wir gar nicht die Vorstufe mit einbezogen. Wir kriegen jetzt einfach Freunde zugewiesen.
Ja. Aber um mal ganz ehrlich zu sein, ich finde, dass es gut ist, dass sie irgendetwas tun dazu, auch wenn ich nicht wirklich von den Maßnahmen überzeugt bin. Weil die Ursachen dafür liegen in gesellschaftlichen Problemen, die sich nicht einfach mit solchen Pflastern lösen
nicht
lassen.
Nicht nur. Also ich sag mal so, wenn man jetzt nimmt, dass manche Menschen zum Beispiel alleine, weil sie eben keine finanziellen Möglichkeiten haben, gar nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Ja. Was will man da tun? Da hilft ja auch keine Beratung, weil wenn ich kein Geld habe, um mir zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Ausflug zu bezahlen, ja, dann werde ich das nach der Beratung erst recht nicht haben, ne?
Ja, nee, besonders Armut ist ein großes Problem für jüngere Leute und für Kinder, ne, die dafür Probleme haben bei der Ausgrenzung von Sozialumfeld, weil sich in der Schule, ne?
Richtig.
Oh, das ist tatsächlich ein Problem, das hatte ich, da gab es das letztens auch auf den Social Media so eine Diskussion, so, ja, warum gehen Kinder nicht mehr raus oder Jugendliche, ne? Früher ist man halt in die Mall gegangen oder ins Kino und dann so, ja, rechnet mal da durch. Ein Kinoticket kostet heutzutage 13 Euro, Popcorn auch nochmal 5 Euro. Dann musst du noch ein Busticket vielleicht bezahlen. Wenn jemand ein Taschengeld von vielleicht 20 Euro im Monat kriegt, da ist nichts mehr übrig, ne? Also heute irgendwie Spaß haben als Kind ist oder Jugendlicher oder auch junger Erwachsener, ist nicht billig und auch nicht einfach deswegen.
Ja, aber da haben bei dieser Diskussion haben auch einige Leute, ja, dann sollen sie sich halt Murmeln kaufen und Murmeln spielen. Zum
Beispiel. Ja, na gut, ich rede ja
wie Beispiel.
Ich meine, kleine Kinder, ja, die kannst du auch mit Steinen und ein paar Stöckern und einer Kiste Eimer, Kiste Kreide beschäftigen, aber wir reden ja hier von Leuten, die wirklich vielleicht.
Das ist eben das Ding. Man also. Diese Meinung teilweise, die sind irgendwie seltsam. Wir haben damals auch mit Murmeln gespielt. Komisch, ich hatte damals schon in meiner Jugend ein NES.
Und ich meine, das ist halt alles eine Geldfrage, ne? Also
das ist eben der Punkt, es ist eine Geldfrage. Und wenn man von Armut betroffen ist, dann lernt man ja auch gerade als Kind, okay, ich muss halt verzichten, so hart wie es ist, ist nicht schön, aber man muss es halt lernen. Man hat ja keine andere Wahl, weil man hört ja sehr häufig dann, nein, das können wir uns nicht leisten und so weiter und so fort. Mhm. Und dass man dann sich halt auch sozial abkapselt, vor allen Dingen, gerade wenn du eh in Armut, also unter Armut leidest, dann bist du in Japan sowieso außen vor. Das ist ein ganz, ganz schlimmes gesellschaftliches Problem. Und das ist ja, wie gesagt, schön, dass da Maßnahmen ankommt, aber man wird damit die Meinung der Menschen nicht ändern.
Ja.
Vor allen Dingen, weil diese Meinung ja auch durch Maßnahmen der Regierung geschürt werden. Also zum Beispiel sagt man ja auch, jedes Mal, wenn es zum Thema Sozialhilfe geht, ja, dann sollen die Leute halt arbeiten gehen oder die sind halt nichts wert für die Gesellschaft. Alles schon aus der Politik gehört. Ich meine, die Diskussion kennen wir hier übrigens auch gerade, ne, Stichwort Bürgergeld. Das macht die Sache natürlich logischerweise noch schlimmer. Und wenn das nicht aufhört, da hilft nichts. Also Maßnahmen
auf keinen Fall. Problem. Das ist größer, als die Regierung es bisher sieht. Also es ist nicht einfach nur, die Leute haben keine Lust, irgendwie andere Menschen kennenzulernen. Das ist das Geringste in dieser Sache. Es ist halt ein Problem, was sich auf mehrere Aspekte bezieht. Diskriminierung, Armutsproblem, gesellschaftliche Vorurteile. Also die Liste ist da, denke ich, sehr lang, warum das so ist in Japan. Ja. Und das muss man halt einsehen, weil sonst funktioniert das nicht. Also da kann man nichts bekämpfen, wenn man einfach nur sagt, jo, mach da irgendwie so einen Kurs und fertig ist, ne?
Ja. Das sowieso. Wenn du eine Seelsorge hast, die gegen Einsamkeit helfen soll, also irgendwo, wo du dich hinwenden kannst, wenn du einsam bist, dann ist es schon mal eine gute Sache, besonders für ältere Leute, ne? Wenn die keinen im Alltag haben, den sie regelmäßig ansprechen kann. Die sind froh, wenn sie zum Telefon greifen können und wenigstens jemanden zu reden haben. Eine Ansprechstelle. Ja. Aber ich bin gespannt, ob sich das schnell zum Guten wendet mit diesen Maßnahmen, weil die versuchen ja hier es auch wieder mit diesem Schema von, wir schmeißen alles Mögliche an die Wand und gucken, was kleben bleibt. Ne? So im Sinne von wegen, das, was am erfolgreichsten ist, wird dann für den Rest von Japan so angewendet. Und ich hoffe, das geht schnell, weil es kann auch sein, dass das sich einfach dann hinzieht, weil einfach nicht ohne Experten und genaue Forschung nicht sofort was gefunden wird, was funktioniert.
Ja, man muss ihn halt wirklich zu Anlass, also man muss wenigstens sagen, dass sie etwas unternehmen, weil ich meine, sie haben wenigstens eingesehen, dass es irgendwie ein Problem ist. Ich meine, in anderen Ländern redet man darüber gar nicht. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Senioren oder generell Leute in Deutschland furchtbar einsam sind. Weil das macht auch krank übrigens. Also ja, das ist ja, ja nicht nur eine mentale Angelegenheit. Das kann auch körperlich vor allem bei älteren Leuten für enorme Probleme sorgen.
Nicht nur bei älteren Leuten. Also es gibt tatsächlich offizielle Statistiken in Deutschland. Die sind ganz, ganz schlimm, wenn man sich die Zahlen anguckt. Das betrifft hier vor allen Dingen auch sehr viele junge Menschen. Aber blöderweise ist in der Politik momentan leider, oder was heißt momentan, eigentlich immer andere Themen viel wichtiger. Also hier wird es leider nicht so angegangen.
Man sieht halt nicht das Ausmaß davon. Die denken sich, ja, na gut, dann sind die halt irgendwie alleine.
Jo.
Übrigens, man muss auch dazu sagen, Leute, es gibt auch Leute, die sind glücklich so. Die können damit auch wunderbar umgehen. Das heißt nicht bloß, weil man vielleicht wenig oder keine Freunde hat, dass man Hilfe benötigt. Es gibt auch Leute, die sind damit sehr glücklich. Sollte man vielleicht auch sagen.
Und da ich jetzt ganz genau weiß, dass jetzt wieder garantiert ein paar E-Mails kommen werden zum Thema, nee, das kann gar nicht sein, dass man dann glücklich ist. Ich bin so ein Beispiel. Ich habe einen ganz, ganz kleinen Freundeskreis und ich sehe ihn auch recht selten. Und ich fühle mich alleine wohler als unter vielen, überhaupt unter Menschen. Ich habe damit kein Problem. Ich finde es gut. Ich weiß aber auch, dass es halt Leute gibt, ne, die haben damit ganz, ganz große Probleme, weil die halt eben einfach anders ticken.
Ja, ja.
So, also spart euch die E-Mails, wir haben es jetzt erklärt.
Ja, auf jeden Fall.
Nicht böse gemeint, aber ich kenne das leider schon.
Ja, und sowas liegt auch nicht unbedingt am Umfeld oder an der Art und Weise, wie man aufgewachsen ist. Das kann genetisch sein. Deswegen, das muss man alles betrachten. Es gibt alle möglichen Sorten von Leuten.
Ne? Das kann genetisch sein?
Kann genetisch sein, jawohl.
Echt? Krass.
Ja.
Okay.
Es kann auch sogar genetisch sein, wie widerstandsfähig du bist gegenüber Arbeit. Ne? Also Fleiß kann genetisch sein. Also zumindest ein Faktor. Ne?
Wieder was gelernt.
Ja, so, der Mensch ist schon faszinierend.
Definitiv. So, kommen wir mal zur Politik. Ja, ich weiß.
Ich will nicht, Micha.
Ich auch nicht, aber wir müssen. Aber wir fangen jetzt erstmal mit Shizuoka an. Denn der Gouverneur von Shizuoka hat seinen Rücktritt angekündigt. Denn der Gute hat nämlich, wie soll ich sagen, Scheiße gebaut? Ja, ja, nennen wir es einfach mal Scheiße gebaut. Der Gute hat nämlich tatsächlich am 1. April eine Begrüßungszeremonie für neue Mitarbeiter der Präfektur abgehalten. Und da sagte er, die Präfekturregierung ist eine Denkfabrik, sie haben Köpfchen und sie sind hochintelligent, im Gegensatz zu Menschen, die Gemüse verkaufen, sich um Vieh kümmern und Produkte herstellen. Das wäre jetzt alles nicht ganz so schlimm, wenn die Rede nicht live über YouTube übertragen worden wäre. Und ja, das natürlich, dass Gemüsezüchter, also sprich Bauern und Viehzüchter und natürlich auch Fabrikarbeiter nicht unbedingt gerade toll fanden, das, glaube ich, brauche ich jetzt nicht erwähnen. Es gab nämlich eine irrsinnige Beschwerdewelle. Und da hat er jetzt gesagt, ja gut, okay, gut, ne, das tut mir leid, ich tritt zurück. Aber er kritisierte gleichzeitig auch, hier wurde nur ein Teil meiner Rede zitiert. Hätte man die gesamte Rede zitiert, dann wäre das gar nicht so schlimm gewesen. Das ist alles die Schuld der Medien.
Meine Güte. Mann, du hast so eine Gelegenheit verpatzt. Ja, du hättest einfach dich entschuldigen können und sagen, es war ein April-Scherz, der nach hinten losgegangen ist.
Wollte ich gerade sagen, ne?
Ja.
Hätte er sich schön rausreden können.
Ja, hat er nicht gemacht. Jetzt tritt er halt zurück. Und zwar wird er wohl im, also nach der im Juni beginnenden Sitzung der Präfekturversammlung zurücktreten. Das Ganze hat übrigens tatsächlich bei JR Tokai Jubelschreie ausgelöst, denn die Bahngesellschaft streitet sich ja momentan mit dem Gouverneur darum, dass ein Tunnel für die Magnetschwebebahn in der Präfektur nicht gebaut werden kann, wegen Umweltbedenken. Und der Gouverneur stemmt sich sehr erfolgreich dagegen. Ja, wenn er weg ist und da kommt dann einer hin, der, ich sag mal, das gar nicht so schlimm findet, dann können sie zumindest das Ding bauen.
Was echt tragisch ist, weil die Umweltbedenken kommen nicht von irgendher, die sind tatsächlich berechtigt in gewisser Weise. Meine Fresse.
Ja, aber man sollte vielleicht mal aufpassen, was er. Ich meine, gut, der Gouverneur ist bekannt dafür, dass er doch manchmal Aussagen trifft, die, wie soll ich sagen, unpassend sind. Also er nannte zum Beispiel im Dezember 2019 viele in der Präfekturversammlung Banden und Schurken. Also genau genommen sagte er, dass es in der Präfekturversammlung viele Banden und Schurken gäbe. Das fand die Präfekturversammlung jetzt auch nicht gerade unbedingt toll. Und 2020 kommentierte er die Weigerung des ehemaligen Premierministers Yoshihide Suga, die Ernennung von 6 Kandidaten für den Wirtschaftsrat in Japan zu billigen. Da sagte er dann, das ist so ein Zeichen für das Niveau des Premierministers. Das kam auch nicht so gut an.
Okay, da würde ich ihn fast schon verloben, weil
da hat er auch recht. Aber
Suga hat da Unsinn gemacht zu der Zeit, ja.
Ja, das definitiv. Aber trotz allem, so eine Aussage natürlich öffentlich zu tätigen, ist schon ein starkes Stück.
Jo.
Zumindest für japanische Verhältnisse.
Yep. Naja, jetzt muss er halt tritt er halt zurück und Einsicht ist gleich null.
Aber irgendwie, ja. Das kennen wir doch, ne? Die Fuß-im-Mund-Krankheit ist unter japanischen Politikern nicht gerade wenig verbreitet.
Oh ja.
Das ist schon faszinierend. Man sagt ja immer so, Japan, vor allem so in den höheren Bereichen, also Politik und Wirtschaft, dass man so drauf bedacht, eine gewählte Sprache zu haben. Und dann sind da ständig irgendwelche Politiker, die einfach so praktisch mit dem Gesicht voran in die Wand reinlaufen.
Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin eigentlich ein Freund davon, wenn Politiker einfach mal aufhören, ständig um den heißen Brei rumzureden. Das hier würde ich allerdings nicht als heißen Brei betiteln, sondern eher so, okay, man sollte vielleicht trotzdem aufpassen, was man sagt.
Ja.
Erst denken, dann sprechen.
Ja, das könnte manchmal helfen.
No, das würde bei einer Menge Menschen helfen.
Ja, ich weiß. Gut, machen wir weiter, kommen wir zur LDP. Ja, denn die LDP möchte jetzt Härte zeigen. Es ist ja immer noch so das Spendenskandilchen und bald stehen ja Neuwahlen für das Parlament an. Und da will man ja jetzt natürlich zeigen, naja, wir haben das Problem im Griff. So, und das macht man ganz einfach. Man hat nämlich rotzfrech Strafen für 39 Parteimitglieder ausgesprochen und 2 prominente Parteimitglieder zum Austritt aufgefordert. Ich zähle jetzt mal nicht alle auf, die sie da bestraft haben. Die Liste ist ja, wie gesagt, ein bisschen länger. Aber das war schon ordentlich. Und bei den hochrangigen Mitgliedern, die man, wo man sagt, hey, ihr sollt bitte austreten, handelt es sich um den ehemaligen Bildungsminister, der auch Vorsitzender der ABE-Fraktion ist, also sprich der größten Fraktion innerhalb der LDP. Und den ehemaligen Generalsekretär der LDP im Abgeordnetenhaus, der ebenfalls ein hochrangiges Mitglied dieser Fraktion ist. So, und die sollen jetzt gefälligst austreten. Derjenige, der keine Strafe bekommen hat, ist übrigens der Premierminister Fumio Kishida. Und der hat das ganz einfach begründet, naja, anders als die anderen Fraktionen haben wir ja kein Geld an unsere Mitglieder ausgezahlt. Also sprich, ich erkläre jetzt den Spendenskandal nicht nochmal, das habe ich schon 4-mal getan, das reicht langsam. Aber deswegen halt nicht. Finden allerdings jetzt wiederum viele, die jetzt gerade eine Strafe kriegen, gar nicht witzig, weil die nämlich sagen, naja, das kann doch nicht sein, dass jetzt die Strafe im Prinzip an der Höhe des veruntreuten Geldes festgemacht wird. Und das soll jetzt eine formelle Beschwerde geben. Und auch andere Mitglieder sagen halt, also die, sorry, auch der Premierminister hätte eins auf den Deckel bekommen müssen. Und werfen halt der Partei unangemessene Rücksichtnahme vor. Das heißt also im Prinzip, Kishida versucht gerade mit einem blauen Auge die Partei irgendwie aus diesem Skandal rauszubekommen, hat aber ordentlich dabei noch eins auf den Deckel bekommen, denn der Widerstand intern gegen ihn wird immer größer und die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt bei den nächsten Wahlen zum Parteivorsitzenden, die sind ja jetzt dann bald, ich glaube im September war das, nicht mehr gewählt wird, ich glaube, die liegen jetzt bei 99,9%. Oder sagen wir so, es wäre ein großes Wunder, würde er nochmal gewählt werden.
Weißt du, ich habe mir ja vor einigen Wochen so das ausgemalt, so sehr zynisch und schwarzmalerisch, dass die LDP einfach ein paar Sündenböcke präsentiert und dann die Sache unter den Tisch kehrt. Ne? Aber ja, irgendwie dabei ist es eine Menge Fingerzeigen und eine Menge Schlammschlacht irgendwie im Gange, so wie das aussieht hier. Ne?
Ja, klar.
Und einige von den Sachen sind natürlich berechtigt. Also es sollten auch der Premierminister sein Fett wegbekommen bei sowas. Weil wenn du es vergleichst, ne, wenn du für irgendeinen guten Zweck Spenden sammelst, ne, du sagst, du willst zum Beispiel an Alzheimer-Forschung spenden, ne, aber das Geld dann 10 Jahre behältst und nicht ausgibst, also nicht spendest, dann hast du es zwar nicht unbedingt veruntreut in der Hinsicht, dass es für dich selber ausgegeben hast, aber es trotzdem dein Versprechen nicht erfüllt. Und
ja,
das
aber
ist
ich meine,
im Endeffekt hier dasselbe. Ne?
Ich meine, genau genommen ist es dasselbe. Es wurde nur halt eben für die Partei gesammelt. Also das Ding ist halt einfach, man hat Geld veruntreut, Punkt. Weil auch die Fraktion von Fumio Kishida hat eben einfach das Geld nicht in die politischen Berichte eingetragen,
ja,
was sie hätten machen müssen. Point. Gut. Es ist toll, dass die Fraktion gesagt hat, naja, wir zahlen halt eben keine Schmiergelder an unsere Mitglieder aus, im Gegensatz halt zu allen anderen. Vor allen Dingen natürlich die ABE-Fraktion war gut dabei. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, macht's das besser?
Nein.
Das ist es eben.
Ich meine, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren würde, wenn ich Japaner wäre und davon betroffen. Also ich als Außenstehender, ich gucke mir halt die Schlammschlacht an und mache mir mein Popcorn dazu. Aber ja.
Es ist schon ein interessantes Spektakel, was sich da abspielt. Also erst dann wollten sie gar nichts davon wissen und jetzt überschlagen sie sich praktisch mit halbherzigen Ideen, wie sie sich ja doch irgendwie da noch so retten können.
Ja, naja, man hat halt eben festgestellt, man kann das nicht unter den Teppich kehren. Man hat es ja versucht. Und ist erfolgreich gescheitert. Es war ja zu Anfang wirklich so, dass Kishida und auch alle anderen so gesagt haben, naja, komm, das ist jetzt alles nicht ganz so schlimm. Ne, wir korrigieren unsere Berichte, dann ist alles wieder gut. Dann hat man halt gesehen, oh, die Umfragewerte fallen. Und wir wissen, und das möchte ich nochmal betonen, das ist jedes Mal bisher so passiert, fallen die Umfragewerte, reagiert Kishida schlagartig.
Ja. Reaktion hat er der Mann, aber was anderes nicht viel.
Ja, toll. Reaktion nach Umfragewerten. Das ist echt wahrlich typisch Politik.
Ja,
leider. Na, das ist halt immer, ist der Ruf erst ruiniert, ne? Dann kann man halt auch den mit dem Rest weitermachen, weil dann ist es ja sowieso egal, ne?
Ja, das ist etwas verwunderlich auch für mich. Es ist, als ob die LDP keinen wirklichen Selbsterhaltungstrieb mehr hat. Ich meine, da müssen doch die Leute merken, dass sie sich damit nicht beliebt machen.
Nein, das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Also die Fraktionen sind nicht zum ersten Mal aufgelöst worden. Das ist vor Jahren schon passiert und schwupps, dann waren sie auf einmal auch wieder da. Auch das interne Geklüngel hat nicht aufgehört. Das wird jetzt auch nicht aufhören, definitiv nicht, weil gerade LDP-Politiker, sagen wir mal ehrlich, sind bekannt dafür, dass sie doch sehr gerne oder wie soll ich sagen, machtbesessen sind oder einfach gerne in die eigene Tasche wirtschaften, wie man es halt nehmen möchte. Insofern, ich sag mal, spätestens 3 Jahren hast du die Fraktion sowieso wieder da. Also es wird sich nicht groß was ändern und ich glaube, es hat gar nicht viel mit Selbsterhaltungstrieb zu tun, sondern es hat eher damit zu tun, dass man die eigentliche Situation ignoriert und das zeigt auch so ein bisschen, dass die Bevölkerung einen eigentlich gar nicht wirklich interessiert. Weil man macht so weiter, das war zum Beispiel in der ABE-Fraktion so, Shinzo Abe hat, was war das, 2022 gesagt, nee, komm, wir schaffen diese Praxis jetzt ab. Kurz nach seinem Tod, das war wirklich ein Monat, nachdem er ein Attentat zum Opfer fiel, hat die Fraktion beraten und dann wurde die Praxis wieder aufgenommen. Ganz ehrlich, wie ignorant oder arrogant kann man sein?
Ja.
Sehr, wie man ja sieht.
Ja, das ist nämlich der Punkt. Und das Seltsame an der ganzen Geschichte, was ich nicht verstehe, ist tatsächlich, will Kishida wirklich nicht mehr weiter an der Macht sein später? Nach den Wahlen? Weil genau darauf steuert sie mit allem, egal bei welchen Kram, sei es bei der Vereinigungskirche, sei es jetzt hier im Spendengeldskandal, sei es bei, ach Gott, wir hatten ja sonstige Dinge. Egal, wo man hinguckt, er ändert seine Meinung zwar grundsätzlich immer dann, wenn halt Umfragewerte eintrudeln. Okay, es sei denn, es geht um ein Staatsbegräbnis. Aber irgendwie, er handelt immer komplett so, dass man eigentlich sagen könnte, Junge, du musst doch wissen, dass du damit gegen die Wand fährst.
Ja, so wirkt das auf jeden Fall auf uns.
Ja,
ja, auf jeden Fall.
Ja. Es ist seltsam.
Ja, wir werden die Karriere der LDP mit Spannung verfolgen. Was sollen wir die da anstellen?
Ja. Ja, wir werden sie verfolgen und ich werde auch weiter drüber schreiben. Oh Gott, ey. So, machen wir weiter. Wir haben da nämlich noch mal bei einer Stadtverwaltung eine komische Regel, muss man ganz ehrlich sagen. Denn die Stadt Ikeda hat eine Regel, die besagt, dass wenn Paare in der Stadtverwaltung arbeiten und dieses Paar heiratet, dann muss sich einer von beiden entscheiden, zu kündigen. Was meistens dann übrigens auch tatsächlich die Frau macht. Diese Regel wurde 1993 von der Stadtverwaltung eingeführt. Und zwar ging es darum, dass man sagt, okay, wir wollen die Personalzuteilung so nicht beeinträchtigen. Und dann ist halt noch, ob auch wenn jetzt zum Beispiel einer von den beiden eine höhere Position hat, ob dann auch wirklich noch eine vernünftige Aufsicht gewährt wird. Und natürlich hat man auch Sorge um Schutz von persönlichen Daten und Vertraulichkeit. Wie immer das auch gemeint ist, das verstehe ich übrigens selber nicht. Am 13. März forderte ein Mitglied der Stadtverordnetenversammlung, dass die Regel endlich aufgehoben wird, weil das mal totaler Blödsinn ist. Aus der Verwaltung hörte man allerdings nur, nö, machen wir weiter.
Ja, das ist totaler Blödsinn. Und richtig. All die Begründungen hören sich so dermaßen nach Ausreden an, das brauche ich mir gar nicht richtig angucken, das sind Ausreden.
Natürlich sind es Ausreden. Das Problem an der ganzen Geschichte ist übrigens folgendes. Seit 1993 wurde kein Bewerber für eine Stelle halt in der Stadtverwaltung darüber informiert, dass es diese Regel gibt. Und das sorgt für extrem Verärgerung, weil, naja, viele fühlen sich halt logischerweise vom Kopf gestoßen. Ja. Ist irgendwo verständlich. Also zumindest möchte man die Praxis jetzt ändern, was nach den ganzen Jahren auch wirklich mal Zeit wird.
Ja, halt mal, stopp. Es hat doch schon immer das Problem gegeben, dass die Bürokratie in Japan mit seinen Arbeitskräften zu kämpfen hat. Ne? Die wollen doch keine verlieren. Ist doch eindeutig, dass die da bleiben muss. Also, ja, okay, sorry. Aber das ist, ja.
Das, naja, ich meine, die Stadt ist bekannt für, oder die Stadtverwaltung ist bekannt für komische Aussagen. Ich meine, sie hatte vor, was war das, letztes Jahr, ein Dokument auf ihrer offiziellen Webseite gestellt mit dem Titel 7 Ratschläge für das Leben. Also sprich, wenn ihr herzieht, dann haltet euch da dran. Und einer der Ratschläge war, verhalten Sie sich bitte nicht wie ein Großstädter. Und natürlich auch, es ist übrigens normal, dass die Leute versuchen werden, sie einzuschätzen.
Naja, also ich meine, das ist ja nicht so verkehrt, das zu schreiben, weil ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, aber ländliche Menschen können tatsächlich etwas merkwürdig sein.
Ja gut, aber wenn ich von der Großstadt...
Als kleiner Hinweis wäre das vielleicht nicht so schlecht.
Ja, aber dann soll man das auch so formulieren. Weil wenn ich jetzt von Tokio zum Beispiel in dieses klatschnucklige Städtchen ziehe, dann ist mir doch klar, dass ich nicht mehr in Tokio bin und dass die Menschen anders sind.
Ja, aber trotzdem, es ist eine Regelung oder beziehungsweise ein Ratschlag, der mit Stereotypen arbeitet.
Genau.
Ne? Großstädte sind so und so, Landeier sind so und so, was ein Unsinn.
Eben, das sind halt Menschen. Fertig. Aber, naja, die Stadt, weiß ich nicht, sie fällt halt öfters mal auf. Und da wundert mich jetzt ehrlich gesagt sowas auch nicht. Naja, und der stellvertretende Bürgermeister der Stadt sagt übrigens, er glaubt nicht, dass diese interne Regel so gravierend ist. Man zwingt ja niemanden zu kündigen, man legt es ihnen ja nur nahe.
Ja, aber das ist auch, ja, das ist zwar nicht unbedingt ein rechtlicher Zwang, aber es ist trotzdem eine Form von Nötigung.
Ja, nicht nur das, weil, ich sag mal so, es gab wohl anscheinend auch schon Fälle, wo jemand bei Beförderung ständig übergangen wurde, weil er halt eben verheiratet war und beide noch immer dort arbeiteten. Also ich würde sagen, das ist schon ziemlich diskriminierend. Aber naja, man muss ja auch mal alte Regeln haben, und an die man festhalten kann. Zwinker, oh, zwinker.
Es ist auch ein Problemfaktor, dass man das nicht einfach denen da vorschreiben kann, wenn sie Unsinn bauen. Weil man muss ja eine gewisse Unabhängigkeit der lokalen Regierungen muss man gewährleisten. Das ist ja teilweise wichtig in so föderalistischen Staaten wie in Japan. Aber das ist so albern, dass ja, das können auch nur die LDP ignorieren, den Scheiß.
Naja, in dem Fall ist jetzt mal nicht die LDP schuld, aber ja.
Ja, nee, aber ja, ich meine, sie können nichts dagegen machen, aber sie haben es auch bestimmt jahrelang ein Auge zugedrückt, als sie das gesehen haben, oder?
Naja, also das zuständige Ministerium sagt zumindest, wie du gerade sagtest, wir können nichts machen.
Ja.
Das ist halt stadtintern und die müssen die Regel abschaffen, wir können sie nicht dazu zwingen. Die Stadt möchte halt dran festhalten. Naja, man hängt halt so ein bisschen an den alten Gebräuchen fest, ne?
Ja.
Ja, Manometer. Ich
wünsche dir einen Erfolg. Sollen sie einfach einen Streik gehen. Halt, stopp, nein, das können ja die Leute nicht machen, die Beamteten. So ein Mist.
Ich warte nur noch auf die Nachricht, dass sich beklagt wird, dass diese Stadt zu wenig Angestellte in der Stadtverwaltung hat. Ich glaube, das wird die erste Nachricht, die ich wirklich mal mit einem Lachen schreibe.
Oh Mann, eigentlich würde das doch fallen unter die Maßnahmen der Regierung, um gegen den Geburtenrückgang zu gehen, weil die wollen doch, dass Leute heiraten, oder?
Ja, gut, aber sie können sich halt eben nicht auf unterster Ebene einmischen. Das geht halt nicht. Das ist auch gut so, muss man ganz ehrlich sagen. Also der Staat soll bitte oder die Regierung soll bloß nicht überall die Finger drin haben. Aber ja, bei solchen Sachen, man sollte zumindest mal mit der Stadtverwaltung ein eindringliches Wörtchen reden.
Ja, ein rein Ratschlag.
Ja, das könnte tatsächlich nicht schaden. Aber dass sie sich da nicht einmischen können, finde ich ehrlich gesagt schon gut. Weil das kann doch sehr schnell nach hinten losgehen, ne?
So ist es.
So, kommen wir mal zur Japans Computerspielindustrie. Denn es ist ja so, wer Gamer hier ist von unseren Zuhörern, und ich tippe mal drauf, das sind wahrscheinlich ein paar, ihr werdet ja wahrscheinlich mitbekommen haben, dass die Computerspielindustrie weltweit momentan Stellen abbaut wie bekloppt. Ne? Also 2000 oder während der Pandemie war das ja so goldene Jahre. Die Leute saßen zu Hause, haben halt viel gezockt und so weiter und so fort. Tja, das ist jetzt vorbei. Die Menschen haben gedacht, wir können wieder rausgehen, geil. Und anscheinend sind die Verkäufe nicht mehr ganz so toll, wobei wir immer noch Blockbuster haben. Aber natürlich sind die Produktionskosten extrem hoch, weil so ein Blockbuster will ja auch programmiert werden. Und da arbeiten halt viele Menschen dran und das kostet ein Schweinegeld. Dementsprechend haben sehr viele Spielstudios gesagt, ja, wir müssen mal gucken, ob wir nicht hier ein bisschen Kosten reduzieren können und so weiter und so fort. Projekte wurden gestoppt, wie gesagt, Menschen rausgefeuert und so weiter und so weiter und so fort. Anders allerdings bei der Computerspielindustrie in Japan. Denn da ist es tatsächlich so, dass erstens Lohnerhöhungen angekündigt worden sind und man halt einstellt, wie bekloppt. Viele Unternehmen haben tatsächlich eine Einstellungsoffensive gestartet.
Mhm. Ja, wer die Spieleindustrie verfolgt, der merkt, wie wild und ungleichmäßig das bei vielen großen Produzenten ist, bei großen Budget-Games. Da kommen sehr oft Sachen dabei, die richtige Versager sind. Und die sind natürlich dann auch finanzielle große Versager. Das heißt, es geht rauf und runter und auch das Vertrauen der Kunden, ne, ist nicht unbedingt das Allerhöchste. Sie wissen halt nicht unbedingt, dass wenn sie ein Spiel mit großem Budget bekommen, ob das was taugt oder nicht. Können sie sich nicht drauf verlassen. In Japan kann man sich eher drauf verlassen. Da ist das viel konstanter. Ne? Die Qualität der Spiele, die rausgeballert werden, ist konstanter.
Wir müssen auch mal ehrlich sein. Auch in Japan werden komische Sachen gemacht. Ne?
Wenn ich so an den Start jetzt von
Dragon's Dogma 2 denke, ich meine, ich liebe dieses Spiel, das macht sau viel Spaß, aber ouch, da gibt's Dinge, die tun wirklich weh. Da frage ich wirklich bei Capcom, sag mal, denkt ihr auch mal irgendwie ein bisschen weiter oder so?
Ja, die großen japanischen Spielefirmen wie Nintendo und Capcom, die haben sehr viel kundenunfreundliche Politik, die sie machen. Ne? In vielen Bereichen, wie zum Beispiel bei Capcom, dass sie auf ältere Spiele neue Kopierschutzmaßnahmen draufschmeißen, die den Computer verlangsamen oder sonstige Eingriffe haben. Dass
man zum Beispiel bei Dragon's Dogma nur einen Charakter erstellen kann.
Ja, oder dass sie aktiv gegen Leute vorgehen, die ihre Spiele modifizieren und dafür Faninhalte produzieren. Ja.
Ach ja, Nintendo, ne?
Ja. Da ist Nintendo wirklich Weltmeister. Dass man gegen Emulatoren vorgeht, ne, das kann ich nachvollziehen. Aber gegen andere Sachen? Naja.
Dafür haben sie halt den Vorteil, dass sie wirklich sehr konstant sind. Sie bringen konstant qualitativ hochwertige Spiele raus, die auch konstant sich gut verkaufen und deswegen es keine so riesigen Schwankungen gibt. Deswegen geht es denen weitaus besser als bei dem Wilden Westen, wo du wirklich die Würfel wirfst, um zu sehen, ob ein neues großes Spiel gut ist, auch von einem Hersteller aus Amerika oder aus Europa.
Ich persönlich frage mich, wie sich EA zum Teufel noch halten kann, weil bei EA kannst du eigentlich echt sagen, was rauskommt, ist erstmal nur Schrott. Ich glaube, die finanzieren sich eigentlich komplett nur noch durch, wie heißt das, The Sims oder irgendwie so? weil anders kann ich mir das bald nicht mehr erklären. Okay, vielleicht auch der Fußballmanager, aber den habe ich nie gespielt. Aber das ist auch, oder nehmen wir Ubisoft zum Beispiel. Ne? Ubisoft baut ein Bullmist nach dem anderen, obwohl ich Ubisoft-Spiele eigentlich mag. Also ich bin ein riesiger Assassin's Creed-Fan, aber wenn ich mir so geile Bones angucke, wo also, was zum Teufel habt ihr euch denn dabei gedacht?
Oh, und wie viele Jahre und Geld da drin stecken, meine Güte.
Ja, das ist es eben, ne? Und ich meine, klar, man muss hier und da auch tatsächlich mal ein bisschen auf die Kostenbremse treten. Also zum Beispiel gibt es ja auch Spiele, nehmen wir mal Starfield. Die haben ja, also es wurde groß angekündigt, viele Menschen haben dran gearbeitet, es hat unglaublich viel Geld verschlungen. Was ist bei rausgekommen? naja, ich meine, das Spiel ist jetzt nicht so schlecht, aber es ist auch nicht so gut, wie man erwarten hätte können. Und dass dann natürlich da eine Notbremse gezogen werden muss, ist irgendwo verständlich. Und dass auch große Projekte teilweise viel zu viel Geld verschlingen, ist auch irgendwo verständlich. Man kann sich auch mal ein bisschen einschränken. Es muss nicht immer die riesige Open World sein oder was weiß ich. Japan hat halt andere Vorteile noch dazu, weil Japan ist halt ein relativ konstanter Markt. Es gibt unglaublich viele Gamer in Japan, die zum Beispiel Konsolenspiele zocken und so weiter. Aber die haben auch einen sehr, sehr großen Mobile-Markt. Der ist ja zum Beispiel jetzt bei uns hier nicht so groß. Und da kann man sich natürlich auch ordentlich drauf stürzen. Klar gibt es da auch viel Konkurrenz, aber es ist halt immer noch so, dass der Markt so groß ist, dass er aktuell halt ausreicht.
Ja, der Anteil ist groß in Japan. Ich habe mal ein paar Statistiken von Game World Observer rausgeholt und 2023 war so irgendwie so 19,5 Milliarden Dollar umgerechnet, der Umsatz, ne, des mobilen Marktes. Und in Amerika war er 26,5. Aber ne, Amerika hat 330 Millionen Einwohner und Japan 125. Da siehst du, dass der Anteil viel, viel größer ist an den Leuten in Japan, die damit zu tun haben, die Geld ausgeben und das spielen.
Ja, und wenn man dann überlegt, der Markt ist halt eben anscheinend so gut, dass sogar das TV-Unternehmen TBS angekündigt hat, hey, wir steigen übrigens jetzt in die Spielindustrie ein, denn wir haben ein ziemlich großes Portfolio an Marken und die wollen wir natürlich logischerweise nutzen.
Jo, jo.
Und dafür werden halt momentan auch Mitarbeiter gesucht. Und ja, Capcom, wie gesagt, hat die Einstiegsgehälter für das neue Geschäftsjahr deutlich erhöht. Läuft also.
Ja, ist tatsächlich noch ein Wachstumsmarkt, meine
Güte. Kaum zu glauben eigentlich, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wow. So, kommen wir zu unserer vorletzten News. Wir haben da nämlich noch eine Sache. Ja, vorletzte News, in letzter zurück. So, kommen wir ganz kurz, weil wir schon bei der Gamesbranche sind. In Japan hat im letzten Jahr jemand gegen Nintendo ganz, ganz viele Morddrohungen ausgesprochen. Und daraufhin hat Nintendo ganz, ganz viele Veranstaltungen entweder verschoben oder abgesagt, weil einfach die Bedrohungssituation dann doch ein bisschen zu heftig war. Und nun hat die japanische Polizei tatsächlich einen 27-jährigen Mann festgenommen, der, ja, 39 Drohungen über das Formular auf der Webseite des japanischen Unternehmens genutzt hat, versendet hat und damit gedroht hat eben, dass er Menschen umbringen wird. Warum er das gemacht hat, das konnte übrigens noch keiner sagen. Also sprich, da schweigt er sich aus, aber zumindest hat er die Tat zugegeben.
Das ist kein besonders gesundes Hobby.
Nein.
Das hast du jetzt aber sehr, sehr schön umschrieben.
Mhm.
Ja, aber ja, es wirkt wirklich so, als ob das eine Art von zwangshaftes Verhalten war, wo er seinen Frust abbaut, halt auf sehr ungesunde Art und Weise, weil er es 39 Mal gemacht hat, meine Güte.
Naja, also ich will jetzt nicht spekulieren, was der Grund ist, solange er halt nicht feststeht, ist sowieso nur Rätselraten. Aber Nintendo bekommt häufiger Morddrohungen tatsächlich. Das war jetzt nicht das erste Mal, nur jetzt wurde halt tatsächlich jemand mal festgenommen.
Okay.
Ja, das ist halt so ein ganz, ganz merkwürdiger, ja, ganz merkwürdige Freizeitbeschäftigung. So, oh, ich habe nichts zu tun, ich sende mal eine Morddrohung an Nintendo.
Ja, wobei ja auch schon andere Unternehmen in der Hinsicht betroffen waren. Also da gab es ja, Square Enix ist wohl schon öfter Opfer von solchen Drohungen geworden. Die haben verstehen da auch überhaupt keinen Spaß. Also die sind da ganz schnell hinterher, wenn da jemand das ernsthaft.
Auch definitiv richtig so.
Ja, ich meine, es ist eine Sache, ob ich eine Beschwerdemail schreibe an jemanden, weil ich unzufrieden bin und vielleicht da drin nicht ganz so höflich bin. Und es ist eine andere Sache, wenn ich schreibe, ich bringe euch alle um und fackel euer Hauptquartier ab.
Mhm.
Also
ja.
Das eine ist vielleicht unfreundliche Kritik, das andere ist halt eine Morddrohung. Das sind
naja, und vor allen
Unterschied
schnell,
sollte man schon wissen. Ne?
Abgesehen davon sind die Leute oder sind die Unternehmen seit dem Vorfall bei Kyoto Animation logischerweise sehr, sehr vorsichtig und greifen sofort durch. Das ist auch definitiv richtig. Man hat ja gesehen, was passieren kann. Man weiß halt nie, ist das jetzt einfach nur, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Spaß oder ist es halt wirklich ernst gemeint? Und ich finde auch gut, dass Nintendo sofort reagiert hat, gesagt, gut, wir verschieben hier ein paar Veranstaltungen und sagen auch Veranstaltungen ab, uns geht die Sicherheit halt vor. Da kenne ich andere Unternehmen, denen das dann in dem Moment egal ist.
Ja.
Ja, vor allem, also ich meine, man muss auch ein Exempel da statuieren. Ich meine, wir haben gerade auf Nintendo geschimpft, in der Hinsicht, weil sie halt bei nichts wirklich Spaß verstehen. Also die sind sofort hinterher, die haben ja eigentlich eine Null-Toleranz-Politik bei all ihren Vorsitzen. Aber in dem Fall ist es ja wirklich berechtigt. Also, ja, weil man macht keine Witze so von sowas. Das macht man nicht irgendwie auf den Social Media. Das macht man nicht gegen Unternehmen. Das gehört sich einfach nicht. Und ja, weil man kann halt auch nie wissen, ob das jemand wirklich ernst meint.
Richtig. Und da ist, wir brauchen gar nicht drüber reden. Natürlich ist es richtig, sofort Anzeige zu erstatten und Maßnahmen zu ergreifen. Ich finde es gut, dass jetzt jemand hier mal festgenommen worden ist. Ich hoffe auch, dass das ein Beispiel sein wird für die Menschen, dass sie nicht mal auf so eine dämlichen Ideen kommen. Wie gesagt, beschweren soll man sich, klar, natürlich. Aber bei Drogen hört es dann doch wirklich auf.
Ja, also es sollte wirklich zu so einem Standard werden, weil sowas passiert viel zu oft noch in dem Internet und in sozialen Medienkreisen, dass Drogen ausgesprochen werden, die einem wirklich Angst einjagen könnten, ne? Und dass dann was getan wird, dass dann wirklich mal die Polizei durchgreift. Wir haben ja auch ein Problem mit Cybermobbing in Japan, das nicht gerade klein ist.
Oh, ja.
Also ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, dass hier mal was Richtiges getan wird.
Definitiv. So, weil wir gerade bei der Polizei sind, kommen wir noch mal ganz kurz zu den Hausclubs. Denn da gibt es ja jetzt auch schon seit etwas längeren das Problem, dass sehr viele Hausclubs sehr betrügerische Methoden anwenden, um ihre Kunden abzuzocken.
Mhm.
Und die Polizei in Japan greift immer stärker durch. Und laut der nationalen Polizeibehörde wurden mittlerweile mehr als 200 Verwaltungsstrafen gegen solche Clubs verhängt. Das ist so die höchste Strafe, die man gerade verhängen kann. Und das ist wirklich mal ein Durchgreifen tatsächlich, weil jahrelang hat man eigentlich im Prinzip nur zugeguckt.
Ach, ich meine, wir haben ja vor kurzem gesagt, dass Maßnahmen im Gange sind, ne? Aber du kennst mich, ich war schon gleich wieder skeptisch. Ah, es ist gut, dass ihr was tut, aber ich warte erstmal, wie das ausläuft. Aber hier haben sie anscheinend wirklich Verwaltungsstrafen verteilt, wie andere Strafzettel im Straßenverkehr. Ne?
Ja, nicht nur das. Von November bis Dezember wurden insgesamt 729 Hausclubs in 33 Präfekturen durchsucht. Das ist auch schon mal eine Hausmarke.
Ja.
Also, um das Problem kurz zu erklären. Es geht darum, dass viele Clubs die Frauen dazu animieren, also die meist weibliche Kundschaft dazu animieren, immer mehr Geld auszugeben. Sie bieten dann so ein System an, das ist halt Kauf auf Rechnung, kennen wir ja auch alle. Viele Frauen greifen logischerweise auch dazu, weil man will halt einen schönen Abend haben und so weiter. Sie nutzen im Prinzip vor allen Dingen das Problem der Einsamkeit extrem aus. Und manche sind da halt sehr extrem bei und die weiblichen Kunden geraten dadurch in eine Schuldenfalle, werden aber auch teilweise dann zur Prostitution zum Beispiel gezwungen oder müssen sich ja prostituieren, weil sie anders einfach das Geld überhaupt nicht rankriegen und der Druck einfach irrsinnig groß ist. Und das ist ein riesen Problem geworden. Also es ist halt so, im letzten Jahr wurden zum Beispiel in Tokio sehr viele Frauen wegen der Prostitution verhaftet und die gaben, oder zum größten Teil gaben sie halt an, dass sie versucht haben, das Geld für solche Schulden reinzubekommen. Und das ist halt alles andere als gut. Hinzu kommt, dass halt auch Organisationen berichten, dass halt eben die Anfragen nach Hilfsgesuchen immer mehr werden. So, jetzt haben die Hostclubs angekündigt, dass sie halt das später Bezahlensystem abschaffen werden. Außerdem sollen Menschen unter 20 Jahren nicht mehr die Clubs betreten dürfen. Man muss dazu sagen, dass die Organisation auch gleichzeitig sagen, das ist nur so ein blödes Gelaber, ganz doof gesagt, denn die Betreiber werden garantiert, oder einige Betreiber werden dann garantiert eben andere Möglichkeiten nutzen, um die Menschen zu erpressen. Die nationale Polizeibehörde geht halt auch davon aus, dass sogenannte Tokuryo-Gruppen dahinter stecken. Das sind Gruppen, die versuchen, über soziale Medien Menschen für kriminelle Aktivitäten zu gewinnen, arbeiten meistens tatsächlich aus dem Ausland und sind ein riesengroßes Problem. In Japan, die sind zum Beispiel für Yamibaito, also sogenannte dunkle Nebenjobs, auch verantwortlich. Das ist ein wachsendes Problem in Japan. Dabei werden halt so Menschen gezielt online für Verbrechen, wie zum Beispiel Einbrüche und so weiter, angeworben. Und man geht halt davon aus, dass sie eben die Strippen dahinter ziehen. Ja. Und das macht das Ganze noch schlimmer.
Die ganze Masche funktioniert ja dadurch, dass du erstmal die Kosten verschleierst. Ne? Deswegen glaube ich auch nicht, dass diese Versprechung, dass das später bezahlen Ding abgeschaffen wird, dass das stimmt. Das ist wahrscheinlich gelogen.
Ja, man muss noch ein ganz anderes Problem bedenken. Einige dieser Hosts, also dieser männlichen Bediensteten, Angestellten, was weiß ich, wie die heißen, werden auch ganz gerne mal oder versuchen immer Kundinnen zu gewinnen, die sie dann halt immer buchen, also wo sie dann so der Liebling werden im Prinzip. Und das nutzen sehr, sehr viele ganz extrem aus. Und das ist halt tatsächlich gerade für Frauen gefährlich, die halt extrem unter Einsamkeit leiden. man umwirbt sie, man umgarnt sie und so weiter und so fort. Und dann fällt man halt drauf an. Übrigens, das ist jetzt nicht nur ein Problem, das Frauen haben. Männer haben das auch. Das halten wir fest. Nur hier betrifft es halt besonders Frauen. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem.
Wo wir wieder beim Thema Einsamkeit wären, ne?
Genau.
Da schließt sich der Kreis.
So, die japanische Regierung kann halt nicht wirklich was tun, weil das Problem ist, dieses Kauf auf Rechnung ist halt ein normales System in Japan. Das kann, wenn man das jetzt bei den Hausclubs verbietet, müsste man das landesweit verbieten. Das würden Händler aber gar nicht gefallen. Das ist auch irgendwo verständlich. Und man überlegt halt in der Regierung auch so, was können wir eigentlich tun? Aber zumindest greift die Polizei durch. Und das ist jetzt auch nur erst der Anfang. Also die werden damit jetzt nicht aufhören.
Also Druck ist immer gut. Und der Druck durch die Polizei, der ist schon mal das Richtige. Ne? Ist keine falsche Art und Weise, an sowas heranzugehen.
Nein, da muss auch definitiv was unternommen werden, weil das Problem ist irrsinnig groß.
Ja. Ich finde ja, also du hast ja gerade gesagt, dass man dieses jetzt kaufen, später bezahlen System nicht einfach abschaffen kann. Dabei finde ich das auch so fragwürdig. Weil das hört man auch weltweit. Also ich glaube, so das bekannteste System ist ja irgendwie Klarna. Klarna heißt das irgendwie?
Ja, klar.
Und da gibt es Berichterstattungen, wo junge Leute, die vielleicht gerade mal 18 sind, wenn überhaupt, schon Schulden in den Tausenden haben, weil die einfach nur kaufen, kaufen, kaufen und immer sagen, ja, na gut, dann bezahle ich halt später. Ich finde das sehr fragwürdig, dieses System, dass das absolut keine Grenze im Prinzip hat, wie viel man da reinsemmeln kann.
Ja, das Problem ist, die Verantwortung wird dann halt wieder bei den Menschen gesehen, die das System nutzen. Man vergisst immer so ein bisschen, je einfacher man das macht, desto schneller nehmen Menschen sowas dann logischerweise auch an. Und man sollte da wirklich mal dringend was gegen tun. Hinzu kommt, bei den kleinen Systemen sollte man eher aufpassen, weil Schufa-Einträge sind bekanntlich nicht so toll. Und wer das in Anspruch nimmt, hat sofort einen Schufa-Eintrag.
Yep, das wissen viele auch nicht. Aber naja, Richtig. Die Jugend denkt sich meistens immer nur so, man lebt sowieso nur einmal, da warum nicht? Also,
es ist nicht nur die Jugend. Man sagt immer, die Jugend, die da halt am meisten auf reinfallen. Nee, tatsächlich nicht. Es sind auch sehr viele ältere Menschen, die das halt sehr gerne nutzen und sich dadurch immer weiter in die Schulden reinschmeißen.
Ja, Schuldenfallen lauern halt überall, vor allem, wenn nicht drüber aufgeklärt wird. Weil wie gesagt, es ist ja bequem, ne? Warum nicht? Es fängt ja meistens klein an, ne? Ich kaufe mir das, ach naja gut, diesen Monat ist ein bisschen knapp, na gut, dann bezahle ich halt, weiß ich nicht, die 30-40 Euro für das Anime-Box-Set oder die Figur halt nächsten Monat. Tja, wenn das sich aber halt ordentlich wiederholt und man stolpert da sehr, sehr schnell rein. Man denkt immer, man hat noch die Kontrolle, aber dann ist es meistens schon zu spät.
Dabei hat es so unschuldig angefangen mit dem Klarna, ne? Einfach ein Dienst, wo du auf Rechnung bei irgendwas bestellen kannst, aber Klarna zahlt dem dann das vor die Rechnung und du zahlst die Rechnung bei Klarna ab, ne?
Genau. Also aus Händlersicht ist das wirklich super, weil der Händler bekommt sofort das Geld.
Ja,
das ist ja nicht deren Problem, ne? Die müssen sich nicht drum kümmern.
Nee, und sie müssen sich vor allen Dingen auch nicht mit Geld eintreiben zum Schluss kümmern. Also für Händler ist das schon tatsächlich praktisch, besonders für kleinere Händler, aber die Gefahr ist halt einfach riesengroß. Und ich persönlich bin halt der Meinung, nein, lass es lieber. Es ist gar keine gute Idee. Ich weiß leider, wovon ich rede. Also so in jungen Jahren habe ich halt leider auch nicht aufgepasst. Es hat lange gedauert, da wieder rauszukommen. Und das sollte man nicht durchmachen müssen. Also da wirklich aufpassen. Und ich höre mich jetzt an wie ein Boomer, aber sorry, eigene Erfahrung.
Du, aber ja, es ist ein riesengroßes Problem. Du hast ja ein ähnliches System bei den Mobiltelefonen und den ganzen Kleinausgaben, die es in vielen Spielen gibt. Da haben die Leute auch überhaupt keinen Überblick davon. Die ganzen Stories von kleinen Kindern, die halt irgendwie für ihr FIFA-Ding Karten gekauft haben wie die Blöden und dann am Ende des Monats eine 3.000-Euro-Rechnung haben, die haben halt, niemand hat denen gesagt, wie viel du ausgibst pro Sekunde, ne?
Ja,
und dann nehmen wir, wie heißt das, super beliebte Candy Crush, da kannst du Geld reinfeuern. Ohne Ende.
Ja.
Es ist halt, wie gesagt, desto einfacher ein System funktioniert, desto eher ist es, dass die Leute da halt wirklich irgendwie in diese Fallen reinfallen. Also ich bin eigentlich mal ein Mensch, der sagt, wenn ich kein Geld habe, kann ich es mir auch nicht kaufen. Aber wenn es mal wirklich notwendig ist, dann macht es wenigstens auf Raten. Weil dann habt ihr einen festgelegten Betrag und eine festbelegte Zahlung, da könnt ihr euch nicht rausreden. Dann ist das kontrollierter, als wenn ihr sagt, ich kaufe, kaufe, kaufe und im Prinzip ist die Rechnung am Ende doch egal, ne?
Vor allem darf man auch nicht vergessen, dass bei solchen Sachen immer irrsinnig hohe Zinsen draufgekommen
sind. Ja, das wird meistens vergessen, ne?
Also so diese, ich finde es mal geil, diese 0% Zinsratenfinanzierung. Wenn man sich das dann genau anguckt, dann werden aus den 0% mal eben schnell 3 oder 4 oder 5%. Das
wenn
ist
man nicht rechtzeitig
teuer.
Zahlt, ne? Also
nicht, dass man nicht, auch wenn man rechtzeitig zahlt. Es sind immer eine Bearbeitungsgebühr bei. Und wenn man das Ganze mal wirklich dann zusammenrechnet, das machen die meisten halt leider nicht, dann sieht man eben, oh, dann wird das iPhone mal eben schnell um 300 Euro teurer.
Ja. Und ja, jetzt, man sollte das Kleingedruckte lesen.
Das ist der Punkt.
Und jetzt macht die ganze Rechnung und Vorsicht und das Kleingedruckte lesen, während du schön betrunken bist mit viel Champagner, weil in Hostclubs werden die Nächte sehr feuchtfröhlich und du kannst dich wahrscheinlich an die Hälfte nicht mehr erinnern, was an der Hand passiert ist.
Nein, also dass man das in den Hostclubs, ich mache das irgendwo klar. Vor allen Dingen ist es auch ein bisschen schwierig, da das Kleingedruckte zu lesen. Ich glaube, das bekommst du gar nicht zu sehen. Also ich sag mal, wenn man das direkt macht, ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber trotz allem, auch da sollte man höllisch aufpassen. Nur da spielen halt noch andere Faktoren, wie eben das Einsamkeitsgefühl und so weiter, eine ganz extrem große Rolle. Und das ist eigentlich eine Schande, dass sowas ausgenutzt wird.
Ja.
Aber naja, wenn
es
man
ist
Geld
halt
wittert,
einfach, ne? Und es ist an sich nicht illegal.
Richtig, an sich nicht. Aber man gerät da halt in eine Spirale, die definitiv nicht gut ist. Und das Problem ist wirklich irrsinnig groß. Deswegen gut, dass jetzt endlich was unternommen wird. Ja. So, jetzt noch ganz kurz zum Schluss. Wer ein bisschen aus dem Leben der kaiserlichen Familie mitbekommen möchte, kann das jetzt tun, denn die kaiserliche Familie ist jetzt auf Instagram.
Oh yeah, Social Media.
Yay.
Und jetzt Influencer, wow.
Ja, tatsächlich ist das Ziel dahinter, man möchte halt jüngere Menschen in Japan erreichen. Ne? Klar, ich meine, der Account ist auf Japanisch, kann man sich ja trotzdem folgen und angucken. Aber es ist so, die japanische Familie hat ja so ein bisschen das Image, sehr zurückgezogen zu sein. Und das möchte man halt aufbrechen. Und deswegen hat man jetzt halt einen Account eröffnet und wird jetzt regelmäßig posten, sodass man so ein bisschen am Leben teilhaben kann. Das ist nicht so der typische Influencer-Krams, sondern halt eben einfach Szenen aus dem Leben.
Naja, ist halt die kaiserliche Haushaltsbehörde bloß auf den sozialen Medien.
Ja, schon. So ungefähr.
Ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt geregelt dort.
Ja,
ne?
Natürlich.
Das ist nicht so, dass die kaiserliche Familie jetzt die wunderbaren Abgründe der Sozialmedienlandschaft selber an eigener Erfahrung ergründen darf.
Ich glaube, das dürfen die auch gar nicht. Nein, für sowas gibt es eine Behörde und die macht das dann halt. Trotz allem, wenn ihr ihm folgen wollt, wir verlinken euch den ganzen Spaß wie üblich in der Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr dann den Artikel anklicken, da haben wir dann auch den Account verlinkt. Schaut mal rein, vielleicht ist es ja was für euch.
Ja. Ein bisschen Glamour am Nachmittag.
Kann nicht schaden. Naja, ich meine, was ist denn bei Instagram bitte kein Glamour? Also ich nutze es nicht, deswegen keine Ahnung.
Es ist meistens für Werbung.
Ah, übrigens, ihr könnt auch Sumikai bei Instagram folgen. Zwinker, zwinker.
Ja, bei uns ist es bloß nicht ganz so glamourös.
Nein, wir posten eigentlich immer nur News.
Ja, ab und zu mal ein paar Fotos, ab und zu.
Ja, wir sind wirklich langweilig, ne?
Naja, was will man denn auch zeigen von uns, wie wir alle praktisch am Computer sitzen und leise weinen, weil die LDP wieder furchtbar unfähig ist?
Du, das, also du meinst mich zeigen, wie ich am PC sitze und heule, weil ich schon wieder einen LDP-Artikel schreiben muss.
Hm.
Oh Gott, das ist so schlimm. Nein, ich liebe meinen Job, ich liebe meinen Job, ich liebe meinen Job. So, okay, machen wir mal Schluss für heute. Das war's dann nämlich auch schon. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet, liken würdet, wo man uns liken kann, uns auf den Social Media folgen oder bei Google News abonnieren. Das würde uns übrigens wahnsinnig helfen. Ansonsten, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Wir wünschen euch eine super schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!
Ciao. Tschüss!